Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Ja, heute geht's von einer Station zur anderen. Wir haben ein bisschen einen Engpass im Lobpreis. Der Thomas kommt ja bald zurück, da freuen wir uns. Dann wird es wieder ein bisschen leichter. Ich möchte starten mit Gebet und dann schauen wir, was Gott für uns bereithält aus seinem Wort heute Morgen. Jesus, danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Und danke, dass du heute Morgen reden willst zu uns. Danke, dass das Wort des Vaters, dass es lebendig ist und dass es durch dich, Jesus, lebendig wird in unserem Leben. Heiliger Geist, öffne unsere Herzen und lass es ankommen, was ankommen soll. Amen. Ich möchte berichten über ein Experiment. Dieses Experiment hat im Jahre 1973 stattgefunden. Es wird auch das Samariter-Experiment genannt. Wurde von zwei Forschern durchgeführt, John Daly und Daniel Batson. Und wie der Name schon sagt, basiert dieses Experiment auf der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Vermutlich fast jeder von euch kennt diese Geschichte. Jesus hat diese Geschichte erzählt und in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Mann brutal überfallen wird und schwer verletzt am Wegesrand liegt. Zwei religiöse Menschen, zwei gläubige Menschen gehen an diesem Mann vorüber, ohne ihm zu helfen. Und dann kommt aber dieser Samariter, und die Samariter waren Ausgeschlossene aus dem jüdischen Volk, sie waren Abtrünnige, ja? Also aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Und so hilft der, von dem man es nicht erwarten würde, diesem Mann. Und die, von denen man sagen würde, ja, die würden doch sicher jemand helfen in Not, die helfen nicht. Und so haben diese zwei Forscher eben dieses Experiment durchgeführt mit Studenten eines theologischen Seminars, ja, in Princeton, also sehr angesehene Universität. Und da haben sie 40 Theologiestudenten ausgewählt und haben ihnen Fragen gegeben. Und zwar die eine Gruppe hat Fragen bekommen über die beruflichen Zukunftsaussichten von Theologieabsolventen. Also eigentlich so eher ein weltliches Thema. Und die andere Gruppe hat bekommen als Thema die Geschichte von Barmherzigen. Also zwei verschiedene Themenbereiche, haben sie Fragen beantwortet und dann wurde gesagt, so, ihr müsst jetzt, den Einzelnen wurde das gesagt, ihr müsst jetzt in ein anderes Gebäude des Campuses gehen und dort einen Vortrag zu eurem Thema halten. Aber es ist eilig, der Vortrag beginnt bald. Und dann haben sie noch gesagt zu einigen, es ist besonders eilig, besonders traurig. Ja. Und dann hat es 4 Abstufungen gegeben und bei einem, die letzte Abstufung war, es ist eilig, aber nicht so, es pressiert nicht so. Ja. Also diese 4 Stufen hat es da gegeben. Und dann wurden die Leute einzeln auf den Weg geschickt und auf dem Weg direkt nach draußen, bei der Tür raus, ist dann jemand am Boden gelegen, jemand, der scheinbar Hilfe braucht. Und es ging eben darum, herauszufinden, wie viele, wer hilft, ja? Und das Ergebnis dieses Experiments war sehr interessant, weil zum einen ist rausgekommen, es war ganz egal, womit sich diese Studenten beschäftigt haben, mit dem eher weltlichen Thema der Zukunftsaussichten von Theologieabsolventen oder mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter selber, das hat keinen Einfluss gehabt darauf, ob sie diesem Mann helfen oder nicht. Was aber Einfluss hatte, war dieser Zeitfaktor von pressiert extrem bis ist eh nicht traurig, ja? Oder nicht so traurig. 10% derer, die besonders unter zeitlichem Druck gestanden haben, nur 10% davon haben diesem Mann geholfen. 90% sind einfach weiter. Und von denen, die nicht so unter Stress standen, waren es 63%, die geholfen haben. Also das ist mal dieses Ergebnis dieser Studie. Und als ich die Studie zum ersten Mal so gehört habe davon und auch jetzt wieder mich kurz damit beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, macht ein bisschen ein flaues Gefühl in meinem Magen. weil ich mir denke, ich glaube, ich wäre in Gefahr, wenn ich so eine spezielle Aufgabe habe und dann auch noch unter Zeitdruck bin. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch das ausblenden würde oder so. Und man denkt, da wird eh gleich wer kommen oder so. Wisst ihr, man macht ja dann so Erklärungen für so, solche Situationen. Ich weiß es nicht. Und darum ein bisschen so ein flaues Gefühl in meinem Magen. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit Unterbrechungen, mit Störungen, Dinge, die reinkommen in dein Leben plötzlich. Du hast einen Plan, was du tun willst, was du machen willst. Und plötzlich taucht jemand auf. Und vor allem, wenn ich heute Morgen spreche über diese Störungen, spreche ich nicht von Störung durchs Handy, ja, weil das stört laufend, sondern ich rede davon, dass wir auf Menschen stoßen, ja, mit Menschen zusammenkommen. Und das lädt auch jeden ein, in dieser Predigt aufmerksam zuzuhören, wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch. Weil ich glaube, dass, egal ob du gläubig bist oder nicht, du wirst auf Menschen stoßen, wo du eigentlich weißt, oder vielleicht, wenn du bereit bist, überhaupt hinzuschauen, merkst, da kann ich eigentlich was helfen. Da kann ich vielleicht einfach nur innehalten und jemanden zuhören. Weil das ist etwas, das in dieser lauten Gesellschaft viel zu wenig oft da ist. Also Leute haben keinen mehr, der ihnen zuhört. Oder, ihr versteht es, also es beginnt bei ganz niedrigen Dingen. Es geht nicht nur immer um Schwerverletzte und Autounfall und da Überschlag und so. Da liegt irgendwer halb tot rum. Ja. Auch, ja. Weil wir sollten da auf jeden Fall die sein, die stehen bleiben, unterbrechen. Das ist jetzt eine wichtige Störung meines Ablaufs. Damit es auch für YouTube interessant ist, habe ich den Titel gegeben, gestört sein ist nicht so einfach. Ja? Da fragen sich die Leute, was ist mit ihrem? Aber funktioniert. Liebe Grüße an alle YouTuber. Aber tatsächlich, diese Störungen, sie sind anstrengend und wenn wir in der Bibel, und werden dann gleich auch einen Abschnitt ansehen, es ist so viele Störungen und Unterbrechungen, aber die haben das Potenzial, dass etwas sich verändert in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen, und darum können wir nicht einfach so drüber hinweggehen. Aber es ist unangenehm und ich kenne das, also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, aber wenn zum Beispiel ich irgendwo konzentriert tätig bin und die Silvia kommt dann und unterbricht es, dann kann meine Stimmung schon ganz schön kippen. Passiert nur mir, glaube ich. Und vor allem arg ist es, wenn man weiß, der andere weiß, dass ich mich gerade konzentrieren will. Und ihr kennt es wahrscheinlich von der Arbeit oder auch aus dem Familienleben oder aus verschiedensten Studium vielleicht auch. Ja. Man will sich konzentrieren, ich muss mich jetzt konzentrieren. Die Lilo hat übrigens vergangene Woche Kopfhörer gekauft von ihrem Taschengeld. Und ich habe mir gedacht, wow, cool, Kopfhörer, weil ich stehe vorher auf Kopfhörer. Zum Musik hören, ja. Oh, nein, nichts Musik, die haben kein Kabel, nichts. Nicht einmal Bluetooth haben die, das sind Ohrenschützer. Und die hat sie sich gekauft für die Schule. Ohrenschützer, so richtig, in lila. Und die dämpfen halt um, weiß ich nicht, 20 dB oder 25. Und das ist, damit sie besser, also damit sie ungestörter ist, wenn sie Aufgaben alleine erledigt in der Schule. Interessant, ja. Also ich kann mich irgendwie identifizieren mit ihr, weil ich habe es auch gerne ruhig im Büro. Also diese Störungen, sie nerven. Aber wir dürfen eben nicht übersehen, dass gestört zu sein, ja, unter Anführungszeichen, meiner Meinung nach sehr oft eine Tür öffnet für das Wirken Gottes. In unser Leben hinein, aber auch ins Leben von anderen Menschen. Und das müssen wir bedenken. Und darum geht es heute Morgen. Weil dann geht es nämlich darum, wie reagieren wir auf solche Unterbrechungen, die uns zunächst mal eher nerven. Und um das ein bisschen zu illustrieren auch, möchte ich eine Geschichte mit euch lesen aus Apostelgeschichte 3. Und das ist so die Anfangsphase der Gemeinde, die erste Gemeinde in Jerusalem, man nennt sie auch Urgemeinde, das ist ein richtiger, ein fester Begriff in der Theologie, die Urgemeinde ist die erste Gemeinde in Jerusalem, ist entstanden. Und ich lese ab Vers 1, ihr könnt zuhören, wenn du aufschlagen willst, Apostelgeschichte Kapitel 3, Abvers 1. Eines Tages stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Es war gegen 3 Uhr zur Stunde des Nachmittagsgebets. Da wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der tat es, ja, große Augen kriegt, ja, jetzt gibt's Cash. Er tat es in großer Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte: Silber und Gold habe ich nicht. Ja, dann ist einmal alles aufgefallen, na, super. Aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er seine rechte Hand, half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief herum, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort sah ihn herumlaufen und Gott loben. Als die Leute ihm, den Bettler, erkannten, der sonst immer an der schönen Pforte gesessen hatte, waren sie fassungslos vor Staunen und wunderten sich über das, was mit ihm geschehen war. Dann noch abschließend Vers 11, der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und das ganze Volk strömte zu ihnen hin in die sogenannte Säulenhalle Salomos. Da ist was passiert. Und ich finde es eben so interessant, gerade wenn man eben dieses Experiment, das Samariter-Experiment anschaut mit den Theologiestudenten und auch die Geschichte vom barmherzigen Samariter, da waren die Leute so in einer hochgeistlichen Mission unterwegs, ja, oder zumindest geistliche Menschen waren unterwegs. Und hier auch, hochgeistliche Menschen, Johannes und Petrus, in einer geistlichen Mission zum Gebetstreffen gehen. Übrigens, diesen Mittwoch, 10 Uhr vormittags, wenn du Zeit hast, Gebetstreffen in den Gemeinderäumen. Ja? Lass dich nicht aufhalten, außer Gott schenkt da einen Menschen, der in deinen Weg läuft. Ja? Also sie waren da unterwegs zu diesem Gebetstreffen und trotzdem lassen sie sich unterbrechen. Bin beeindruckt, wenn ich das lese. Vor allem, wenn ich drüber nachdenke. Sie wussten wahrscheinlich, dieser Mann, der ist schon sein ganzes Leben lang gelähmt. Also so pressieren tut es eigentlich nicht. Man könnte auch sagen, nach dem Gebetstreffen, ja, ist er sicher immer noch da. Oder morgen. Morgen wird er auch wieder zu übertragen werden. Aber sie unterbrechen. Interessant. Sie gehen auf seine Situation ein. Und daraus entsteht Großartiges. Zum einen, dieser Mann, der sein Leben lang geheilt wird, er flippt fast aus danach, weil er kann wieder gehen. Im Namen von Jesus wird er geheilt. Aber wenn man noch weiterliest, was dann noch passiert, dann sieht man, es passiert eigentlich noch was Größeres. Und zwar hunderte Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, weil Petrus wieder mal so eine Stegreifrede halten kann, weil die Leute kommen alle und sagen, was ist los, was ist los? Und er fängt halt zu erklären an und sagt, das ist, was passiert ist, Leute. Und Menschen finden zum Glauben an Jesus. Und alles nur, weil sie sich stören haben lassen in ihrem gewohnten Ablauf. Krass, oder? Also ich finde es schon sehr, sehr interessant. Und ich frage mich, habe eben dann mich überlegt, ja, was ist der Schlüssel? Warum unterbrechen sie? Wie ist es dazu gekommen? Und das ist das, was wichtig ist für uns, damit wir den richtigen Blick bekommen. Und es hat nämlich mit dem Blick zu tun, den wir haben auf die Dinge in unserem Leben. Und zwar Vers 4 ist ein kurzer Vers und eigenartig irgendwie. Also er bittet sie um eine Gabe und dann Vers 4. Die beiden blicken ihn scharf an. Hä? Also ich weiß nicht, wer noch andere Bibeln hat, also es werden andere Worte auch verwendet. Bei mir steht eben scharf. Und ich habe dann noch mal ein bisschen geschaut, was steckt hinter diesem Wort? Und es war voll interessant, da was ich da entdeckt habe. Und zwar, das Wort, das hier verwendet wird, ist das griechische Wort Athenizo. Und dieses Wort Athenizo kommt 14 Mal im Neuen Testament vor. Zweimal verwendet es Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und die restlichen Male nur Lukas, weil Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben und das Lukas-Evangelium. Und immer wenn Lukas die restlichen 12 Mal, wo es er verwendet, dieses Wort verwendet, dann macht er das, um es zu unterscheiden von dem normalen Sehen. Aha. Also es gibt so quasi normales Hinschauen irgendwo und dieses Athenizo-Hinschauen. Und immer wenn man dann alle Texte nachliest vom Lukas, immer wenn er dieses Athenizo verwendet, dann meint er damit so ein gespanntes Hinsehen nach dem Motto, Gott hat jetzt da was getan, beziehungsweise Gott wird jetzt etwas tun, jetzt bin ich aber gespannt. Also es ist so ein gespannter Blick. Was hast du vor, Gott? Was geht ab? Das ist der, ja, heute würde man sagen, der Was-geht-ab-Blick. Ja? Und ich finde es cool, weil kein anderer, also nur, man merkt es, es hat mit Bildungsstandard zu tun. Petrus sage ich, der Paulus war sehr gebildet, er verwendet das Wort, zum Beispiel auch bei, wo Gott was Spezielles tut im Leben eines Christen und sich quasi Gott widerspiegelt im Menschen, im wiedergeborenen Menschen. Und Lukas war ja Arzt und hatte dadurch ein sehr gutes Griechisch. Und so hatte er die Möglichkeiten, hier noch eine Feinheit reinzubringen und zu differenzieren zwischen einem normalen Hinschauen und diesem geistlichen, gespannten Blick, was hat Gott jetzt vor? Und das ist der Unterschied. Und das ist das, was wir brauchen. Wir müssen einen geistlichen Blick entwickeln. Weil es gibt ja viele Unterbrechungen, auch durch Menschen. Und ich spreche von Unterbrechungen durch Menschen. Aber wir brauchen einen Blick. Gott, hast du da jetzt was vor? Willst du etwas tun in dieser Situation? Gebrauche mich hier jetzt. Und nicht nur der normale Blick, weil der normale Blick führt dazu, dass wir genervt schauen oder so, ja, die Augen vielleicht verdrehen. Habe eigentlich eine andere Sache vorgehabt. Also wir müssen einen veränderten Blick bekommen. Das macht den Unterschied und das hat den Unterschied ausgemacht bei diesen beiden Männern, bei Petrus und Johannes. Und noch ein kleiner Beweis dessen, und zwar im Vers 12, den wir jetzt nicht gelesen haben. Also der Mann preist ja Gott und so und alle Leute laufen zusammen. Und dann sagt Petrus im Vers 12 Folgendes. Als aber Petrus sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Und dann, oder was seht ihr so gespannt auf uns? Und da ist wieder dieses Athenizo in Vers 12, wieder dieser gespannte Blick, weil die Leute schauen alle, was ist jetzt passiert? Was hat Gott hier jetzt vor? Die Leute fangen sogar schon an, so zu schauen, mit diesem gespannten Blick. Und mit diesem Blick haben sie auch in Vers 4 auf diesen Mann gesehen, hingesehen. Was hat Gott hier jetzt vor? Was möchte er tun? Und sie lassen sich unterbrechen. Also unser Blick muss sich verändern, damit wir lernen, richtig mit diesen Störungen umzugehen und Gott eine Tür öffnen, dass er wirken kann. Aber wie schaut das jetzt praktisch aus? Und das möchte ich mit 3 Punkten euch einfach näher bringen. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Dinge, wie wir unseren Blick verändern können, aber diese 3 Dinge sind mir in meiner Vorbereitung wichtig geworden. Die erste Möglichkeit, dass dein Blick mehr zum Athenizo-Blick wird, ist, verändere deinen Blick, indem du Jesus beobachtest. Also beobachte Jesus. Weil Jesus ist der beste Lehrmeister darin, wenn es darum geht, zu lernen, mit Unterbrechungen umzugehen. Weil wenn du ihn beobachtest in den Evangelien, wirst du sehen, sein Leben war eine einzige Abfolge von Unterbrechungen eigentlich. Es ist ganz viel immer so, kommt da plötzlich wer daher und so weiter. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel war Jesus mal am Predigen und es war scheinbar eine sehr gute Predigt, weil das Haus war so voll, in dem er gepredigt hat, dass die Leute bis draußen gestanden sind. Ganz gewaltig. Und da waren ein paar Leute, die haben einen Freund gehabt, der war so krank. Und was tun sie in ihrer Verzweiflung? Sie sagen, okay, wir gehen übers Dach rein. Ja? Gehen aufs Dach rauf mit einer Tragbare, reißen ein Loch in das Dach rein und und lassen diesen Freund vor Jesus da in dieses Haus rein. Und ich habe mir nur gedacht, hey, wie wird es mir da gehen? Ich halte gerade die Predigt meines Lebens. Die Leute stehen schon da draußen am Fenster und dann werde ich da unterbrochen. Jesus lässt es zu. Würde ich es zulassen? Würde ich sagen, wartet bis später, das ist gerade die Predigt meines Lebens? Nein, er lässt sich unterbrechen, hat den geistlichen Blick. Oder ein anderes Beispiel, das auch interessant ist, Markus Kapitel 5 wird berichtet, dass ein prominenter jüdischer Leiter, eine wichtige Persönlichkeit, Jesus eine Botschaft schickt und sagt, komm zu mir nach Hause, meine Tochter, die liegt im Sterben. Es geht um Leben und Tod, Jesus, beeil dich, komm bitte zur Hilfe, du kannst, nur noch du kannst dir helfen. Und auf dem Weg dahin wird Jesus berührt von einer Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen leidet. Und sie wird geheilt. Und Jesus merkt, dass sie geheilt wird. Aber trotzdem unterbricht er diese wirklich wichtige Mission, auf der er gerade unterwegs ist, um noch mehr zu tun, als einfach nur zu wissen, sie ist jetzt gesund geworden. Und zwar spricht er zu ihr. Und ich möchte kurz das lesen. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie die Menge dich drängt. Und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Und jetzt kommt Jesu Wort zu ihr. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich finde so kraftvolle Worte, meine Tochter. Also ich glaube, dass diese Worte vielleicht ihr Leben mehr verändert haben als die Heilung. Meine Tochter. Also Jesus hatte diesen Blick. Er hatte dieses Gespür, wann eine Störung, also die Kraft einer Störung eigentlich, einer Unterbrechung, dass er es zugelassen hat. Und dann weiter. Und dann weiter. Also gestört werden war für Jesus nie ein Problem, sondern immer eine Chance. Und so sollen wir es auch sehen. Und das geschieht, wenn wir auf Jesus hinschauen, dann erkennen wir mehr und mehr die Chancen und nicht Problem in meinem Terminkalender. Aber es ist eine Riesenherausforderung. Eine Riesenherausforderung, weil wir einfach gerne planen und auch unsere Kultur uns nicht gerade in die Hände spielt. Bei uns ist alles so, zack, zack, zack. Auf das komme ich dann eh noch gleich zu sprechen. Also auf Jesus schauen. Und das führt uns letztendlich auch zum Kreuz hin. Weil Jesus war wirklich der Störungen auch auf krasseste Weise zugelassen hat in seinem Leben. Weil letztendlich sein Kreuzestod war eine Riesenunterbrechung, ein Rieseneinschnitt in sein Leben. Er war im besten Alter. Er war populär. Die Leute haben ja überlegt, Jesus zum König zu machen. Er war eigentlich auf der Höhe. Aber was macht er? Er lässt sein Leben für uns. Er lässt sich ultimativ stören in einem normalen Ablauf, wie es menschlich gesehen Sinn machen würde. Aber das ist, weil es geistlich betrachtet wird und weil es um mehr geht als Terminkalender. Sondern es geht um Rettung, es geht um Heil und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Es geht um sogar noch mehr als körperliche Heilung, die wunderbar ist und die einfach zum Ausdruck bringt, das Wort Gottes ist Wahrheit, bestätigt das Evangelium, aber gibt dem Evangelium dann noch mehr extra Kraft, damit Leute sagen, ja, diesen Jesus, den möchte ich nachfolgen, der sein Leben hingegeben hat für mich, der unsere Schuld weggenommen hat, der unser Leben erneuert und der uns ewiges Leben schenkt. Und drum, für die Praxis gleich, leb eng mit diesem Jesus. Und vor allem lies die Evangelium auch mal in dieser Perspektive, wie Jesus ständig mit diesen Störungen richtig umgeht, wie er die Dinge richtig deutet und handelt. Und Unglaubliches geschieht durch Gottes Wirken. Das ist das Erste, wie unser Blick sich verändert, auf Jesus schauen. auf Jesus schauen. Wie kann sich unser Blick noch verändern von einem normalen zum Athenizo-Blick? Zweite Sache, die ganz wichtig ist, verändere deinen Blick oder lass deinen Blick verändern durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er wirkt in uns und er kann uns einen geistlichen Blick schenken, weil Jesu Blick war ein geistlicher Blick und der von Petrus und Johannes auch. Und das geschieht nur, das kann eigentlich nur geschehen letztendlich durch Gottes Wirken in uns, durch seinen Heiligen Geist. Weil Gottes Geist verändert uns. Gottes Geist kann da Veränderung schenken, wo wir merken, ja, ich kann mich nicht verändern, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Gottes Geist ist Kraft und er ist Leben und er bringt Veränderung in uns. Und er kann auch unseren Blick verändern auf die Dinge, auf diese Unterbrechungen des Alltags auch. Und immer wieder kommt bei mir, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, diese wunderbare Frucht des Geistes aus Galater 22, die ihr alle kennt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn wir uns die Dinge jetzt vor Augen halten, wenn du diese Dinge in deinem Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes kultiviert hast und die wachsen in dir, das sind die Qualitäten, die du brauchst, um mit so Störungen richtig umzugehen. Überleg mal, Liebe, sehr hilfreich, wenn es zu Unterbrechungen kommt. Freude, sehr hilfreich, wenn wir unterbrochen werden. Frieden, sehr, sehr hilfreich, Frieden trotzdem zu bewahren und nicht komplett durchzudrehen. Geduld, versteht ihr? Also die Frucht des Geistes, wenn die in unserem Leben wächst, sind wir sehr störungsresistent. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Also in diesem Blick auf Jesus haben wir auch den Heiligen Geist, der uns diese Qualitäten schenkt, die wir brauchen, um ja, irgendwo diesen Frieden, diese Gelassenheit überhaupt zu haben, es zuzulassen. Gord Fleming, wir waren im November bei einer Gemeindegründerkonferenz und er leitet so ein Gemeindegründungsnetzwerk und wir konnten ihm einfach zuhören, Gedanken, die er hatte. Und da war ein Gedanke auch, wo es um den Heiligen Geist geht, um die Erfüllung im Heiligen Geist. Und da hat er Folgendes gesagt: Wenn die Frucht des Geistes in uns wachsen soll, müssen wir dem Heiligen Geist auch Raum geben in unserem Leben. Und er hat Folgendes gesagt, ein sehr provokanter Typ, aber beeindruckend einfach, wie er sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Er war ein sehr erfolgreicher Manager und Gott hat ihn dann in den geistlichen Dienst gerufen. Und es war für ihn sehr schwierig, weil er einen sehr hohen Lebensstandard gehabt hat, weil er sehr erfolgreich war. Und hat aber so lange ihm einfach angeklopft, bis er gesagt hat, ja Gott, ich stelle mein Leben komplett um. Und er sagt dann Folgendes zum Heiligen Geist: Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, dann dreh mal das Ventil bei deinem Fuß auf. Entleere dich selbst. Wenn du voll bist mit dir selbst, dann ist gar kein Raum für den Geist Gottes. Also ganz ein praktisches Bild. Mal unten aufdrehen das Ventil und uns selbst nicht so wichtig nehmen. Und ich glaube, das hat schon eine große Bedeutung auch für diese Störungen, weil wir so erfüllt sind von dem, was wir denken, was wir wollen, was wir planen, da aber abzulassen auch und zu sagen, Gott, deine Pläne, deine Absicht, das, was du willst, mehr von dir, auch wenn es mir schwerfällt. Aber ich will dieses Ventil aufmachen. Und da kommen wir auch zum dritten Punkt schon, wie sich unser Blick verändert. Das erste war ja auf Jesus schauen. Das zweite war, den Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, damit diese Frucht des Geistes wächst und wir eine Werkzeugkiste haben, damit wir resistent sind gegen Störungen, also resistent, also eigentlich einfach richtig sehen. Und das dritte, ganz was Praktisches. Verändere deinen Blick, indem du vom Gas runtergehst. Wir leben in einem wunderschönen Land, Österreich, eines der schönsten Länder der Welt. Aber wir kriegen oft wenig mit von der Landschaft, weil wir mit 160 Sachen auf der Autobahn unseres Lebens unterwegs sind. Es bleibt gar keine Zeit, links und rechts zu schauen. Und das war auch das Hauptproblem dieser Theologiestudenten. Die waren nicht böse, die Leute, nicht bösartig. Die waren nur mega gestresst. Und ich möchte kurz zitieren aus dieser Studie heraus, aus einer Zusammenfassung. Und da steht, auf die Frage, wieso sie den Menschen nicht geholfen hätten, gaben viele an, dass sie den Menschen zwar gesehen hätten, aber gar nicht darüber nachgedacht hätten, ob dieser Hilfe brauchen könnte oder nicht. Sie waren wegen ihrer wenigen Zeit und der gestellten Aufgabe einfach so in Gedanken, dass sie den Menschen zwar gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen hatten. Wir nehmen manche Dinge einfach gar nicht mehr wahr. Und das ist natürlich auch begründet aus dem hohen Tempo, das wir oft in unserem Leben haben. Und es ist schwierig, das zu reduzieren, das weiß ich. Aber es ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, um überhaupt richtig sehen zu können, um einen veränderten Blick zu haben für das, was Gott eigentlich tun will, wo er Türen öffnen will und Menschen begegnen möchte durch uns. Es gibt einen alten Spruch, der besagt, ich habe mich immer darüber beschwert, dass ich bei meiner Arbeit unterbrochen wurde, bis ich verstanden habe, dass diese Unterbrechungen meine Arbeit sind. Ich schließe ab mit folgender Bemerkung, Christen sind nicht gestört. Aber sie sollten sehr offen sein für Unterbrechungen, weil diese Unterbrechungen, die öffnen eine Tür, wo Gott wirken kann. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist und unser großes Vorbild auch, was Unterbrechungen und Störungen in unserem Leben anbelangt. Und ich bitte, dass du uns unsere Herzen öffnest, diese Woche auch und darüber hinaus, dass wir die Dinge geistlich sehen und auch unterscheiden können, wo es unter Anführungszeichen normale Störung ist oder wo es wirklich wichtig ist, wo jemand uns braucht. Und sei es nur ein Wort und sei es nur kurz zuzuhören. Danke, dass du so viel Großes durch uns tun willst und gib uns den richtigen Blick. Verändere uns und unsere Herzen. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.